Hi, ich bin der Marc und ich begrüße dich zu meinem Mental-Podcast Head Coach, Körpergeist und Lebensqualität im Sport. Gesponsert wird die Folge heute von Sideline Sports, der leistungsfähigsten Sportsoftware für Trainer, Vereine und Verbände, mit der du deine komplette Trainingsplanung, Trainingsüberwachung und Organisation machen kannst oder auch Videoanalyse. Du kannst ebenfalls Playbooks erstellen, also dein komplettes Team managen. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Mein heutiger Interviewpartner ist eine ganz besondere Person, Eva. Eva Helms kommt aus der Nähe von Frankfurt, genauer gesagt aus Heidelberg. Und Eva und ich kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre und Eva ist ein ganz besonderer Mensch, weil gerade die beiden Themen Motivation und Disziplin bei Eva was ist, wo ich noch sehr viel von lernen konnte und immer noch lernen kann. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem echten, ersten, richtigen Interview. Also genießt es, viel Spaß dabei und ja, jetzt geht's los. Eva! Du hast einen super schönen guten Morgen. Du hast einen super, super interessanten Lebenslauf. Und gerade aus dem Grund finde ich es noch umso schöner, dass wir beide miteinander sprechen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und wie du zum Sport gekommen bist, weil das ist doch schon ein ganz besonderer Werdegang.
Ja, also herzlichen Dank. Ja, guten Morgen. Ich bin Triathletin. Mein Werdegang begann vor circa 12 Jahren. Ich bin Mutter von 4 Kindern. Und war eigentlich sportlich jahrelang nicht viel unterwegs. Ich habe allenfalls den Kinderwagen zum Spielplatz geschoben und wieder zurück. Und als dann der Jüngste endlich so weit war, dass er mal morgens auch versorgt war, habe ich festgestellt, ich brauche einfach mehr Bewegung. Ich möchte gerne mehr rauskommen und habe mir ein paar Joggingschuhe gekauft und bin einfach losgelaufen. Fand die ersten 2-3 Kilometer, kann ich mich noch genau erinnern, mit hochrotem Kopf am Neckarufer hier in Heidelberg entlang. Fand es ganz fürchterlich. Hatte aber irgendwie, war sofort angesteckt und habe dann mit dem Laufen, mit regelmäßigen Laufen angefangen, habe innerhalb vom ersten Jahr an sehr vielen Wettkämpfen teilgenommen, habe dann, wie viele Altersklassenathleten, einfach es überzogen, habe nach 2 Jahren gekämpft mit allen möglichen Verletzungen und habe wieder ein Rennrad gekauft, um mich orthopädisch ein bisschen zu entlasten, fand das Rennradfahren ganz, ganz große Klasse, bin viel, viel gefahren. Ja, und dann fehlte zum Triathlon eigentlich nur noch das Schwimmen. Und wir haben einen sehr schönen Wettkampf hier in Heidelberg, sehr anspruchsvoll, wo man im Neckar schwimmt und auf einen hohen Berg hochradelt und fährt. Und den wollte ich, also ich stand dann hinter diesen Bändern, Absperrbändern, habe da immer zugeguckt und wollte unbedingt dabei sein. Und das war so der Einstieg in den Triathlon. Da habe ich dann teilgenommen und habe mich dann innerhalb von 2-3 Jahren von der olympischen Distanz bis auf die Langdistanz hochgearbeitet und habe dann 10 Jahre lang sehr aktiv und durchaus auch ganz erfolgreich Triathlon betrieben.
Ja, und vor allem, man muss ja eins dazu sagen, du hast ja den Triathlon überhaupt mitgemacht. Das ist ja da, wo ich dann echt vorm Fernseher sitze und denke, was tun sich die Leute dort tatsächlich an? Du hast Hawaii gemacht. Wie war das?
Hawaii war großartig, unerwartet, muss ich dazu sagen. Ich hatte in demselben, es war 2012, in diesem gleichen Jahr habe ich meine erste Langdistanz gemacht. Das war in Frankfurt im Juli. Und da bin ich rangegangen ohne irgendwelche Vorstellungen, einfach nur ankommen und landete überraschenderweise auf dem 4. Platz in meiner Altersklasse. Und da eine vor mir nicht nach Hawaii wollte, bin ich praktisch nachgerutscht und stand dann plötzlich auf einer großen Bühne und durfte eben nach Hawaii. Und bin dann im selben Jahr, im Oktober, dort gestartet und das war ein großartiges Erlebnis, ein ganz abseits von allen Zeiten und sportlichen Leistungen, ist die Natur ist dort ist gewaltig, das Schwimmen im weiten, offenen, warmen Meer ohne Neoprenanzug, die extreme Hitze, der extreme Wind, es war ein sehr langer, sehr harter Tag, aber ich glaube, ich war noch nie so glücklich in dem Moment, als ich über die Ziellinie gelaufen bin.
Ja, also ich sehe es ja selber, ich bin kompletter Mannschaftssportler und ich finde das wirklich unfassbar, was Einzelsportler leisten, weil der Einzelsportler selber sich, glaube ich, einfach noch eine Runde mehr motivieren muss, beziehungsweise einfach eine Runde disziplinierter sein muss als der Mannschaftssportler. Siehst du das ähnlich?
Ja, da ich habe in meiner Jugend habe ich Basketball gespielt in der Mannschaft, von daher kenne ich jetzt beide Arten. Ich finde, es ist tatsächlich so, das hat mehr mit dem Kopf zu tun. Man sieht die anderen Sportler, aber man ist trotzdem für sich alleine. Da ist doch tatsächlich mehr der Kopf gefragt.
Ich glaube, man muss auch so einen kleinen Unterschied machen. Du hast es gerade gesagt, Hawaii ist nochmal eine ganz besondere Geschichte, weil auch neues Umfeld dann das erste Mal irgendwie dabei, dann sieht man diese tolle Landschaft. Das hat dich dann wahrscheinlich so beflügelt, wie du auch gerade gesagt hast, dass man das Ganze durchsteht. Aber ich meine, jetzt ist man da so viele Stunden unterwegs. Ganz ehrlich, was treibt dich an? Was machst du da für deine Birne? Was machst du für deinen Kopf?
Also, ja, das ist interessanterweise, ich bin da völlig naiv dran gegangen. Ich habe mich da mental im Vorfeld gar nicht so groß damit beschäftigt. Ich hatte einen wahnsinnigen Respekt davor. Mein Ziel war einfach nur anzukommen. Ich wollte unbedingt über die Ziellinie. Und da gibt es einen Punkt, wo man sagt, man ist gut, wenn man das gerade noch mit dem letzten Tageslicht schafft. Das ist dann so nach circa 11 Stunden. Auf Hawaii wird es relativ früh und schnell dunkel. Das heißt, es ist ein Moment, ist es noch hell und im nächsten Moment ist es dunkel. Und mein Ziel war, mit dem letzten Daylight sozusagen anzukommen. Das heißt, ich habe mich im Vorfeld weniger damit beschäftigt, was da mental auf mich zukommt. Ich war sehr im Hier und Jetzt während des Rennens. Ich habe immer war ständig, interessanterweise, man glaubt das gar nicht, wenn man das von außen sieht, aber wenn man auf dem 5 Stunden auf dem Rad sitzt, ist man sehr mit dem Moment beschäftigt. Wie verpflege ich mich? Wann kommt die nächste Verpflegungsstelle? Wie muss ich meine Flaschen austauschen, damit ich das Richtige bekomme? Wann esse ich? In welcher Geschwindigkeit bin ich unterwegs? Man achtet sehr auf seinen Körper. Wo tut es gerade weh? Wo kann ich mich entlasten? Und man denkt in ganz, ganz kleinen Schritten nur. Nur bis zur nächsten Verpflegungsstelle, nur bis zum nächsten Ziel, bis zur nächsten Wechselzone. Man denkt wenig über das große Ganze gerade nach.
Beim Radfahren, aber was passiert bei den anderen Geschichten? Was passiert beim Schwimmen, was ja auch schon als Start, finde ich, so unfassbar anstrengend ist?
Anstrengend? Nee, Schwimmen ist tatsächlich der angenehmste Teil. Es ist warm, das Wasser ist warm. Es ist morgen, die Hitze ist einfach noch nicht so da. Es ist, ich hatte großes Glück, dass ich nicht ich hatte immer Platz, um mich rumzuschwimmen. Ich habe relativ schnell ein paar Füße vor mir gefunden. Das macht man im Schwimmen so, dass man direkt hinter jemanden her schwimmt, um ein bisschen Kraft zu sparen, weil man da im Wasserschatten schwimmt. Und Armzug für Armzug für Armzug schwimmt man sich da vorwärts, orientiert sich an den Bojen. Das ist eine Wendepunktstrecke. Das heißt, man freut sich, wenn man irgendwann mal den Wendepunkt erreicht hat. Und auf dem Rückzugweg geht es ja einfach nur Richtung Hafen. Und je näher man dem kommt, desto, man achtet eben sehr drauf, dass man ruhig bleibt und eben nicht in diesen anstrengenden Bereich kommt, sondern entspannt bleibt.
Und was passiert dann hinten raus beim Laufen? Ich meine, da hast du dann zwei wirklich, also für mich definitiv zwei anstrengende Disziplinen hinter dir und eine lange, lange Zeit und dann steht einfach nochmal ein Marathon an. Also was passiert dann?
Ja, das Laufen ist tatsächlich, das war, denke ich, ist wie bei den meisten auch der härteste Teil. Weil, ich weiß nicht, das sieht man in den Bildern im Fernsehen nicht so ganz. Es ist eine furchtbar öde Strecke. Die ersten 16 Kilometer gehen noch hin und zurück durch den Ort. Da stehen ganz viele Leute. Also ist man noch abgelenkt, man ist noch relativ im Schwung vom Radfahren. Und dann geht es eben hoch auf die Autobahn zurück, wo auch Rad gefahren wird. Und dort beginnt die große Einöde. Da sind keine Zuschauer mehr. Die Lava-Landschaft ist zwar ganz schön, aber auch öde. Es ist sehr, sehr heiß. Die Straße glüht quasi. Da kommt man schon in Zustände, wo man anfängt, so ein bisschen zu träumen. Und man denkt eigentlich nur noch einen Fuß vor den anderen, noch einen Fuß. Es kommen alle 1,6 Kilometer. Also an jede Meile kommt eine Verpflegungsstation. Und es geht ausschließlich darum, sich möglichst viel Eis zu schnappen, den meistens vorne in Ausschnitt, hinten in den Nacken, zu trinken, zu trinken, zu trinken, zu trinken und zu essen und dann Schritt für Schritt für Schritt. Mein Ziel war, ich wollte nicht gehen, unter gar keinen Umständen gehen. Einfach Schritt für Schritt vorwärts.
Du hast damals, 2012, als du Hawaii gemacht hast, da hast du dich ja noch nicht so extrem mit dem Thema des Mentalen beschäftigt wie heutzutage. Hat sich was geändert für dich in der ganzen Sache seitdem?
Also ich denke, in dem Rennen ist mir klar geworden, dass wie viel man erreichen kann mit mentaler Stärke. Das ist für jeden Einzelnen, der dort teilnimmt, und es ist ganz egal, ob das vorne ein Patrick Lange ist mit seinen 8 Stunden oder der letzte Finisher kommt, glaube ich, nach 17 Stunden ins Ziel. Das ist eine unheimliche Willensstärke, da durchzukommen. Ganz egal, in welchem Tempo man unterwegs ist. Und ich glaube, in diesem Rennen ist mir klar geworden, wie wichtig das ist, sich damit zu befassen auch und das einzusetzen als zusätzliches, neben dem ganzen Training, körperlichen Training, dass man sich eben auch damit befassen sollte, wie kann ich damit umgehen, wenn die Gedanken während des Rennens anfangen, so ein bisschen zu verrutschen und man abdriftet in so eine negative Gedankenschleife, was mache ich hier überhaupt und ich schaffe das nicht und mir tut alles weh ich denke, das waren so in dem Jahr und im darauffolgenden Jahr, wo sich meine eigene Perspektive so ein bisschen geändert hat. Ich wegkam von dem eigenen nur noch gucken, dass das Training noch weiter optimiert wird, sondern auch dahin zu gucken, was der Kopf für eine Rolle spielt in so einem Wettkampf, in einem Ausdauerwettkampf.
Und es ist ja auch eine Sache, du hast auch gerade das normale Training mit angesprochen. Das ist eindeutig eine Sache, die muss man halt auch trainieren. Also man kann nicht mal sagen, ich werde jetzt mental stark und habe das im Kopf, sondern ich muss es trainieren.
Genau, das musste ich auch erst lernen tatsächlich. Ich war bis dahin auch davon ausgegangen, es gibt Menschen, die sind irgendwie einfach, das ist vielleicht angeboren, die sind mental stark. Andere, die sind es halt leider nicht, Pech gehabt. Ich habe da eine Ausbildung gemacht als Sportmentalcoach. Wir waren und dort ist quasi gelernt, dass das tatsächlich eine Fähigkeit ist, die man erlernen kann und die man gut üben muss, um das auszubilden, die Stärke. Und das fand ich dann so spannend, dass ich für mich dann beschlossen habe, das eben weiterzugeben an andere Athleten.
Nun ist es ja so, dass wir ja nichts anderes machen, als dass wir ein großes Buffet aufbauen, wie ich immer so schön sage, und sich dann die Athleten bzw. die Kunden und die Leute, die zu uns kommen, sich im Endeffekt dann das wegnehmen können, was sie für sich als gut empfinden. Was sind denn so ein, zwei Sachen, wo du dich so richtig drin verliebt hast, wo du sagst, das sind so Sachen, die ich mittlerweile total gerne für mich mache, womit ich gut klarkomme als Eva?
Also ich bin ein großer Anhänger von Achtsamkeit. Das heißt, die Wahrnehmung meiner eigenen Umgebung und meines eigenen Körpers in der Bewegung. Ganz besonders, wenn es eben sehr anstrengend wird. Ich habe das selber immer wieder ausprobiert, auch im Training. Mentaltraining ist ja eine Sache, ob man das am Schreibtisch für sich mal so ausprobiert oder ob man es in der Praxis austestet. Und gerade in langen Läufen zum Beispiel hinten raus, es wird langsam ein bisschen ungemütlich und unwillig, dann fange ich an zum Beispiel in die Gegend zu schauen und einfach alles für mich zu benennen, was ich sehe. Der blaue Himmel, die weißen Wolken, die Sonnenstrahlen, die grünen Blätter. Ich versuche mich quasi abzulenken von allen negativen Gedanken. Das ist also die Sinneswahrnehmungen für mich zu benennen, hilft mir sehr davon, wegzukommen von, sagen wir mal, schwermachenden negativen Gedanken. Das ist das eine. Das andere ist, ich konzentriere mich dann sehr stark auf die Technik. Speziell beim Laufen gibt es ja sehr viel, durchaus ist eine technische Sportart auch, also auch technische Anweisungen. Ich besetze dann meinen Gedankensinn mit, achte mal drauf, wie ich meinen Kopf halte, wie ich die Arme bewege, versuche das zu korrigieren und komme so ein gutes Stück weiter, als wie wenn ich mich dem jetzt hingeben würde, ach, das macht heute keinen Spaß und es wird eh nichts und mich da so reinfallen lasse.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier auch einfach weitergeben können. Und zwar, es ist ja nichts anderes, als dass ich meinen Fokus einfach auf eine besondere Geschichte in dem Moment lenke und diesen ganzen Wahnsinn und dieses ganze Gewitter, was ich im Kopf habe, halt einfach damit wegzubekommen. Das heißt, Fokus auf eine Sache, ob das nun das ist, was du gerade gesagt hast, ob ich mir einfach Sachen angucke und die aufzähle oder ob ich mich einfach auf eine gewisse Technik von mir konzentriere, das ist im Endeffekt genau der Punkt.
Genau, völlig richtig. Ich glaube, wende da immer ganz gerne diese Geschichte von dem rosa Elefanten an. Wir können tatsächlich nicht an zwei Sachen gleichzeitig denken. Wir können uns auch nicht auf zwei unterschiedliche Arten gleichzeitig fühlen. Entweder wir fühlen uns gut oder wir fühlen uns schlecht. Man kann sich nicht beides fühlen. Und solange wir alles mit den Gedanken und dem Fokus auf dem Guten bleiben, hat das Schlechte keine Chance. Und ich glaube, das ist was wenig genutzt wird in der Praxis, auch gerade im Triathlon kommt jetzt langsam, man immer mehr auch Profis arbeiten mit Mentaltrainern, Aber da ist, glaube ich, noch einige Überzeugungsarbeit notwendig, um neben dem, weil es ein sehr trainingsintensiver Sport ist, wo viele Stunden verbracht wird und viele stecken lieber ihre Energie in die Optimierung des Materials, in noch härtere Trainingseinheiten, in noch mehr Zeit, statt sich ein bisschen die Zeit zu nehmen für ein Metalltraining. Aber es ist am Kommen. Also das freut mich auch.
Ich bin komplett bei dir, aber ich sehe das auch noch total in den Kinderschuhen. Und für mich ist so dieses Paradebeispiel, dieses Mentalen, wenn ich das geübt hätte, hätte ich mich selber aus der Situation rausretten können, war für mich Halbfinale Fußball-Weltmeisterschaft 2014, Deutschland gegen Brasilien. Die Brasilianer haben alles. Die haben Geld ohne Ende, die haben 1000 Leute im Team drumherum. Nur eins haben sie nicht gelernt oder eins haben sie nicht geübt. Was passiert eigentlich, wenn ich diese Drucksituation im Kopf habe und ich komme in die Situation, dass ich 0-1 oder 0-2 zurückliege? Weil bei denen war in dem Moment alles vorbei. Der Trainer war die ärmste Sau der Welt, um es auf den Punkt zu bringen. Ja. Und der Rest wusste halt nicht mehr, wo er hinlaufen sollte. Und das ist halt so eine Sache, da kann man super gut ansetzen. Und das ist halt noch so ein braches Land, glaube ich, im Sport, das Thema Mentales, was noch gar nicht so ausgenutzt wird, wie man es eigentlich müsste.
Genau, ich lege auch in meiner Arbeit oder ich versuche das sehr zu betonen, dass jemand, der Mentaltraining nutzt, nicht irgendwie ein Problem hat. Ich denke, bei uns in Deutschland ist es noch so, dass alles, was mental zu tun hat, irgendwie, der hat irgendwie ein Problem. Häufig wird übersehen, dass das eigentlich ein höchst effektives Mittel ist zur Leistungssteigerung. Und wer will, also speziell im Triathlon und sicherlich auch im Fußball, wer will nicht seine Leistung steigern? Dass das weniger betrachtet wird als, okay, irgendwie habe ich da ein psychologisches Problem und muss mich da unterstützen lassen. Da arbeite ich sehr dran, das so auch darzustellen.
Du hast gerade das Beispiel des rosa Elefanten gegeben. Wir beide, wir kennen das, aber vielleicht klärst du das nochmal ein bisschen auf. Was meintest du denn damit direkt?
Also das ist ganz simpel. Ich erkläre eigentlich das erst hinterher. Ich sage meinen Athleten einfach mal, sie sollen sich einen rosa Elefanten vorstellen. Das können die meisten recht prima und so fort. Das ist ja ein sehr plakatives Bild. Und bitte sie dann, sich den rosa Elefanten vorzustellen und mir gleich zu sagen, was sie am vorangegangenen Tag zum Mittag gegessen haben. Und dann merken die meisten, dass sie das nicht können. Ich hatte einmal das muss ich kurz einwerfen, das war ganz süß, in einem Vortrag vor einem Schwimmverein, vor meinem Heimatverein, vor Jugendlichen, hat sich so ein kleiner Knirps gemeldet, der war 10 Jahre alt und sagte, ja, ich stelle mir einfach einen rosa Elefanten vor, der gerade die Maultaschen isst. Der hat das ganz süß verknüpft miteinander, aber Tatsache ist, wir können nicht an zwei Sachen gleichzeitig denken. Und genau das ist ja das Grundprinzip von Mentaltraining. Wir lenken die Gedanken, die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf was Positives, was Konstruktives und auf eine Sache und geben damit den ganzen negativen, ungewollten Gedanken keine Chance, Raum einzunehmen in unserem Kopf. Das ist relativ simpel und das ist das Prinzip des rosa Elefanten.
Lass mal beim Thema Motivation bleiben. Nun hast du mit Hawaii wahrscheinlich schon eins der größten Sachen überhaupt erlebt. Wie ging es denn danach für dich weiter, um zu sagen, so, jetzt muss ich mir ja mal wieder neue Ziele setzen, weil Hawaii ist ja eigentlich so ziemlich weit oben auf der Bergspitze, oder?
Das ist nicht für jeden, denke ich. Aber das ist, das war tatsächlich so. Ich bin dann, also einmal war es so, das war mein erstes Jahr mit Langdistanz. Ich habe in einem Jahr im Prinzip 2 Langdistanzen gemacht. Das heißt, nach dem Oktober war ich erstmal platt. Muss man ganz klar sagen. Ich habe dann 2-3 Monate lang ganz, ganz, ganz wenig nur gemacht, um mich einmal körperlich zu erholen und auch um tatsächlich, wie du sagst, neue Ziele zu finden, was Neues, mir auszudenken für das darauffolgende Jahr. Ich habe dann noch 2 Jahre jeweils 2 Langdistanzen gemacht. Einmal 2013 war ich dann in Nizza, 2014 war ich in Roth, das ist die andere deutsche Langdistanz. Und dann war ich tatsächlich irgendwo ein bisschen satt. Dann hatte ich, dann war auch die zeitlichen Gegebenheiten für Langdistanztraining war nicht mehr gegeben. Das muss man auch mal dazu sagen. Langdistanz bedeutet irgendeine besondere Konstellation, berufliche Konstellation oder private Konstellation im Leben, wo man den Raum dafür hat. Es war fast ein Halbtagsjob, das Training dafür. Und dann bin ich wieder ein bisschen zurückgekommen auf die Mitteldistanz. Das ist nur die Hälfte der Strecke. Das konnte man besser unterbringen im Alltag. Hab noch 2-3 Mitteldistanzen gemacht, bin gereist. Das ist überhaupt das Schöne am Triathlon, dass der immer in so verschiedenen Szenarien stattfindet. Man kann also auf der halben Welt unterwegs sein und schwimmt jedes Mal woanders. Radstrecken sind so unterschiedlich. Das finde ich das Faszinierende an dem Sport. Habe dann tatsächlich die Ausbildung gemacht und mache jetzt im Moment eine Wettkampfpause, weil ich immer dieses Kämpfen nicht mehr so, Wettkampf, Kämpfen für mich einfach nicht mehr so brauche. Ich radel, ich schwimme, ich laufe, wann immer ich kann, aber ohne Wettkämpfe. Das heißt, meine Motivation hat sich dahingehend ein bisschen gewandelt von einem sehr, ich war sehr leistungsorientiert, sehr, sehr ehrgeizig, habe alles hinten angestellt, hin zu mehr einem, ich sage jetzt mal, Genusssportlerin.
Also sprich, du hast dich im Endeffekt, weil ich wollte jetzt einfach das Wort Lebensqualität nochmal mit reinbringen, gehört das bei dir dazu, beziehungsweise war das wichtig, dass du das auch so umgestellt hast?
Ja, ich hätte das am Anfang nicht so gedacht, dass sich das so entwickelt. Jetzt ist es der absolut richtige Schritt für mich. Lebensqualität, das hat ein paar Jahre lang hat das tatsächlich so gestimmt, dieses ganz, ganz stark fokussierte, alles hinten angestellt, nicht lang ausgegangen, kein Alkohol getrunken, privat ist auch viel hinten angestellt. Und jetzt ist meine Lebensqualität hat sich dahingehend geändert, dass ich bewegen tue ich mich immer noch wahnsinnig gerne, immer überall draußen. Nur ich brauche diese Wettkämpfe nicht mehr, dieses mich messen mit anderen. Das ist für mich nicht mehr so, steht nicht mehr so im Vordergrund. Lebensqualität ist auch, das finde ich ganz wichtig, auch in meiner Arbeit mit den Athleten, den Wandel der eigenen Motivation immer im Auge zu behalten. Wenn ich einmal ein Motiv gefunden habe für meinen Sport, heißt das nicht, dass das bis zu meinem Lebensende so bleibt. Da muss man sehr achtsam sein. Ich habe oft Sportler bei mir, wo sich offensichtlich so ein Wandel auch vollzogen hat, in die eine oder andere Richtung, die sich dessen aber nicht bewusst werden, die das nur am Sport selber merken, weil entweder die Ergebnisse nicht mehr stimmen oder sie merken, sie sind unmotiviert. Da finde ich, muss man genau hingucken, warum mache ich das Ganze eigentlich? Und bei mir ist es jetzt so, wie es jetzt steht, ist es gerade völlig richtig. Weiß ja nicht, was in Zukunft kommt. Vielleicht fahre ich noch mal nach Hawaii eines Tages, wer weiß.
Das ist ja das Interessante, das wissen wir ja alle nicht. Deswegen sind so Zukunftsplanungen halt auch immer sehr schwierig zu machen. Das Gute ist, wenn ich ein Ziel habe, wo ich hin möchte, dann ist es erstmal wichtig, dass ich das Ziel überhaupt habe, weil wie der Weg dahin ist, das weiß ich sowieso nicht. Das ist ja immer das Spannende an der Geschichte.
Absolut. Also für Zielsetzung, denke ich, ist ganz wichtig. Und zwar nicht nur das eine große Ziel, sondern auch die Etappenziele, kleine Zwischenziele, um zu gucken, wie ich dahin komme.
Genau, das ist ein guter Einwand, den du gerade gebracht hast. Was bedeutet dir denn Sport allgemein? Also du hast ja auch gesagt, du hast eine ganze Zeit lang, hast du dich gar nicht so wirklich um den Sport gekümmert. Dann kam das auf einmal in dein Leben. Wie siehst du das heutzutage?
Sport ist ein ganz, ganz klar ein Bestandteil von meinem Leben. Also ich sag mal Sport, Bewegung. Inzwischen habe ich auch das Wandern für mich entdeckt. Also ich kann auch wandern gehen. Das nenne ich jetzt auch mal, ob man das jetzt Sport nennen will oder nicht. Man kann auch auf einen hohen Berg hochlaufen, dann ist das auch Sport. So ohne Bewegung kann ich nicht sein. Völlig klar. Für mich, ich verbinde die Bewegung in erster Linie mit in der Natur sein. Ich bin ein ganz großer draußen Fan in allen Wetterlagen, in allen Umgebungen. Das sind den eigenen Körper spüren, die Anstrengung, das gute Gefühl danach, wenn ich mich angestrengt habe, das gehört ganz, ganz, ganz sehr zu meinem Leben dazu.
Das ist spannend. Wie sieht für dich die Zukunft aus? Was sind so die nächsten Planungen?
Im Moment bin ich tatsächlich sehr, sehr damit beschäftigt, mich mit meinem Rückenwind, mit meiner Selbstständigkeit zu beschäftigen, das aufzubauen. Das heißt, der Sport läuft so nebenbei, wann immer sich Lücken ergeben. Ich habe im Moment noch keine sportlichen Ziele, werde das nächste Jahr nochmal vergehen lassen, möchte dann auch mit dem Laufen wieder regelmäßig anfangen und dann gucken wir mal, was mir so über den Weg läuft. Bei mir funktioniert das meistens so, ich entdecke irgendwo im Internet irgendwo was, irgendein Ziel und denke ich, da will ich gerne noch hin, dann melde ich mich da an, dann ist die Sache klar.
Und wer für euch oder wer von euch jetzt noch mehr über Eva erfahren möchte, natürlich der Link dazu in den Shownotes. Eva selber sitzt in der Nähe, beziehungsweise du bist in Heidelberg direkt, oder?
Nein, direkt in Heidelberg.
Genau, also für alle die, die in der Heidelberger Ecke sind, also so Mannheim, Darmstadt, Frankfurt, alles, was dort in der Nähe ist, auf alle Fälle Eva mal kontaktieren, wenn ihr das spannend fandet, die letzten Minuten. Ich selber sitze ja in der Nähe von Berlin, das heißt, wir sind ein paar Meter auseinander, aber das schadet dem Ganzen ja überhaupt nicht, weil das Schöne ist, wir können uns ja auch so immer wieder sehr gut austauschen und haben ja, wie du es auch schon gesagt hast, den Kontakt sehr schön gehalten in der Zeit. Und das ist ja auch, finde ich, das Schöne an der Geschichte, dass man sich halt einfach auch noch zusätzlich gegenseitig austauschen kann, weil jeder lernt von dem anderen.
Alles klar. Ja, mich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank, Marc.
Danke dir, liebe Eva. Und ich wünsche euch jetzt allen noch eine ziemlich geniale Woche und go for it, dein Head Coach, Marc.